Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 176. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Der Physiker Ahmed Tony aus Aachen hat mir die Augen darüber geöffnet, in welch unzureichendem Zustand sich Teile der deutschen Universitätsforschung befinden und wie der Einfluss der Wirtschaft eine freie, unabhängige Forschung in allen wirtschaftlich relevanten Feldern weitgehend unmöglich macht. Darüber und wie Ahmed die Zukunft einer freien, wissenschaftlich-technischen Forschung mit Hilfe offener Werkstätten und Laboratorien sicherstellen will, erzählt er uns in den kommenden 27 Minuten.
Hallo erstmal. Also mein Name ist Ahmed Tony. Bin Physiker, bin 38 Jahre alt und baue mit anderen zusammen momentan die Open Source Ecology auf. Mhm.
Ich fange nochmal mit der Vorgeschichte an. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Aus welchen Überlegungen heraus?
Ja, das waren einfach Ereignisse in meinem Leben, also auch schon während des Studiums, das ich gemacht habe. Ich habe gesehen, wie entwickelt wird, wie geforscht wird. Ich bin wie jeder Student da reingekommen und habe dann gesehen, dass es keine unabhängige Forschung mehr gibt. Das ist jetzt mal erstmal so eine These, die man entstellt, aber man kann sie sehr leicht untermauern. In den 90er Jahren gab es einfach den Zusammenschluss, dass die Universität mit der Wirtschaft zusammen kooperiert. Ist auch kein schlechter Gedanke, damit die Entwicklungen von der Uni sehr schnell auch Verwendung finden und angewendet werden. Mhm. Und davor, vor den 90er Jahren, war das immer so ein Problem gewesen. Es brauchte eine sehr lange Zeit, bis es praktisch Verwendung fand. Gut, dieser Zusammenschluss sollte eigentlich beide befruchten, eigentlich die Wirtschaft wie auch die Forschung. Und dieser Grundgedanke ist auch gut, wenn beide sich auf gleicher Augenhöhe betrachten oder respektieren. Es hat allerdings dazu geführt, dass Politik und Wirtschaft letztendlich die Dominanz über das ganze System übernommen haben und letztendlich dann vorschreiben, was entwickelt wird und was geforscht wird. Und Wissenschaft sollte eigentlich unabhängig sein und sie sollte frei sein. Das ist sie heute leider nicht mehr. Das heißt, ihr wird vorgeschrieben, in welche Richtung sie tendieren soll und was sie entwickeln soll. Und es wird eigentlich der Fokus Schwerpunkt auf Wirtschaftskonzerne gelegt. Mhm.
Was heißt das jetzt für deinen Bereich Physik? Was wird denn da jetzt erforscht?
Physik ist ein großer Bereich. Es gibt Bereiche in der Wissenschaft, das sind jetzt Geisteswissenschaften, Teilchenphysik und so weiter, die sind für die Gesellschaft nicht relevant. Mhm. Und die sind wirklich noch unabhängig. Die kann man nicht antasten. Aber die Bereiche, die für die Gesellschaft relevant sind, das heißt angewandte Forschung, angewandte Wissenschaften, im Bereich Energietechnik, in den Bereich Automobiltechnik, das heißt, das, wovon eigentlich unsere Zivilisation abhängt, die werden zensiert, die werden sehr stark auch kontrolliert. Und es wird vorgegeben, in welche Richtung sich das entwickelt. Ein kurzes Beispiel, man hatte in den 90er Jahren zum Beispiel die Zink-Luftzelle entwickelt.
Ja.
Man hat sie auch soweit, diese Zink-Luftzelle ist in jeder kleinen Armbanduhr, das sind die kleinen Knopfzellen. Mhm. Diese Zink-Luft-Batterien haben bis zu eine 7-mal höhere Kapazität als die Ionen-Akkus, eigentlich bis zu 15-fach mal höher eine Kapazität. Aber man hat das während der 90er Jahren eingestellt. Also das sind so Sachen, das heißt, dann, wenn sich etwas so weit entwickelt, dass es eine bestehende Struktur, wie zum Beispiel im Bereich Automobil oder was Energiespeicherung betrifft, obsolet macht, gefährdet, dann wird einfach die Forschung oder die Forschungsmittel entzogen. Mhm. Ich selber habe das auch so schon mitbekommen, möchte eigentlich darauf gar nicht so weit eingehen. Ich habe nur gesehen einfach, sobald ein Projekt, also alle Projekte werden durch drei Gutachter erstmal geprüft, ob sie finanziert werden können. Dadurch fließen dann auch die Gelder der Deutschen Forschungsgesellschaft. Und man setzt eine Zeit von etwa 3 Jahren. In diesen 3 Jahren muss dieses Projekt so weit entwickelt werden, dass man daraus ein Ergebnis sehen kann. Mhm. Und danach wird überlegt, ob man dieses Projekt weiterführt, ob es sich lohnt, darin noch weiter zu investieren. Einer dieser Projekte, wo ich, da war ich nicht dran selbst beteiligt, sondern es war ein Büro oder zwei Büros weiter, habe ich mitbekommen, dass dieses Projekt sehr vielversprechend war und im Bereich Solarenergie ging. Und letztendlich wurde von heute auf morgen, das war ein großes Geschrei gewesen, die Finanzierung auf Eis gelegt, weil es einen Reifegrad erreicht hatte, das bestehende Konzept der Solarherstellung über den Haufen zu schmeißen. Und man denkt jetzt eigentlich immer so, eigentlich müssten doch die Solarfirmen genau das unterstützen. Aber man muss bedenken, dass die Fabrikationen, wie die Solarzellen hergestellt werden, Milliarden gekostet haben. Und eine Neuinvestition, das heißt, oder eine Neuentwicklung von Solarzellen in diese Richtung, würde den Herstellern oder den momentanen Herstellern Milliarden an Investitionskosten kosten. Also versuchen die auch, dieses Level, wo sie momentan Geld verdienen, so lange wie möglich zu halten. So. Also es sind nicht nur immer die Gegner der konventionellen Energie, die das einfach ausbremsen, sondern auch diejenigen, die momentan mit den herkömmlichen Methoden auch Geschäfte machen. Mhm. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, allerdings Jahre später erst, also auch einer patentrechtlichen Entwicklung, wo ich beigewohnt habe oder mit eingeschaltet habe, dass die Forschung und Entwicklung in bestimmten Bereichen, also an der angewandten Wissenschaft, nicht mehr frei ist. Um das wiederherzustellen, musste ich erstmal das komplette bisherige Leben oder das bisherige wissenschaftliche System hinterfragen und überlegen, wie kommt man jetzt da raus? Es hat etwa 6 Jahre gedauert, bis ich dann Kontakt zuerst zum Venus-Projekt aufgenommen habe, nachdem ich mich mit alternativen Gesellschaftsformen auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich auch den Kontakt zum Zeitgeist-Movement gefunden. Und über diesen Kontakt kam ich dann mit Nikolai Georgiev in Verbindung. Und der hatte einfach die Idee, dass man eine sogenannte Open Source Ecology, ein Vorbild davon ist in Amerika entstanden, 2003 von Martin Jakubowski, ebenfalls hier in Europa gründen und aufbauen sollte. Und das Konzept sieht einfach vor, dass man sogenannte offene Werkstätten errichtet, sogenannte Open Ecolabs, und dass in diesen sogenannten Instituten oder Räumlichkeiten unabhängig oder freie Forschung gestaltet werden kann. Und das war einfach die Lösung gewesen. Nach meinen Erfahrungen war einfach das der Ausweg. Und ist auch der Ausweg, denn wir können die wissenschaftlichen Strukturen, die sich momentan gebildet haben, die korrupiert, zersetzt, wie auch immer, die können wir nicht mehr reformieren. Das heißt, es wird irgendwann zusammenbrechen. Wann es zusammenbricht, kann ich nicht sagen. Ich denke, es hängt auch von dem Finanzsystem auch ein bisschen zusammen. Aber es ist ein Kartenhaus, das sehr durchlöchert ist.
Wieso denn? Also das könnte doch ewig so weitergehen, oder nicht?
Nun,
dass die Autokonzerne oder wer auch immer bestimmt, was geforscht wird und das auch finanzieren.
Diese Intransparenz, die wir momentan haben, also Wissenschaft lebt davon, repliziert zu werden, verbreitet zu werden. Das ist dadurch existiert überhaupt Wissenschaft. Wissenschaft, dass man closed, also verschlossen lässt, so wie wir es im Moment haben, kapitalisiert haben, stirbt letztendlich.
Heißt das, diese Forschungsergebnisse werden nicht mehr publiziert?
Sie werden publiziert, aber sie kosten etwas und dadurch bauen wir Hürden auf. Wenn wir für ein Paper $40 verlangen, dann schließen wir andere Wissenschaftler dort dadurch aus.
Das ist anders als früher.
Genau. Also ich will dazu vielleicht mal etwas zitieren. Warum muss Wissenschaft oder sollte Wissenschaft frei sein? Also würde die Wissenschaft nicht frei gewesen sein in den letzten Jahrhunderten, würden wir heute hier nicht sitzen, wir würden das Interview nicht führen. Mhm. Denn welche Zahlen verwenden wir? Wir verwenden arabische Ziffern. Und dieser Wissensaustausch entstand praktisch also vom arabischen Raum und vom christlichen Raum, entstand praktisch in Cordoba. Das war in Spanien, in Andalusien. Und dort haben praktisch, das war die Schnittstelle sozusagen zwischen dem arabischen Reich und dem christlichen Reich. Und dort gab es diesen Wissenstransfer. Und erst dadurch ist hier in Europa Wissenschaft eigentlich entstanden. Man hat praktisch die Strukturen, das heißt die wissenschaftliche Gelehrsamkeit und so weiter, so übernommen. Wäre das alles closed gewesen, das heißt, wäre das alles monopolisiert worden und so weiter, würden wir keine Technologie haben. Und außerdem, also die Erkenntnisse, die in der Wissenschaft gewonnen werden, wenn man sie praktisch für sich betrachtet, also wegschließt und monopolisiert oder wie auch immer, würden keine neuen Erkenntnisse darauf aufgebaut werden. Mhm. Also die Wissenschaft lebt davon, Wissen, dass Wissen verbreitet wird und dass daraus neue Erkenntnisse gezogen werden und darauf aufgebaut wird. Okay. Es gibt einen Satz von Bernhard Charters, glaube ich heißt der, er sagte, wir sind gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen. Und wir können weiter als diese sehen, aber nicht durch unsere eigene Sehkraft oder körperliche Größe, sondern weil die Größe der Riesen uns zu Hilfe kommt und uns emporhebt. Und damit will er einfach nur demonstrieren, dass unser Wissen und unsere Technologie auf das Wissen und die Technologie unserer Vorfahren aufbaut. So, diese Kapitalisierung der Wissenschaft ist ein sehr neuer Prozess. Der hat etwa vor, wie schon gesagt, 20 Jahren, 25 Jahren erst richtig angefangen. Wo ich angefangen habe zu studieren, da hieß es noch, Wissenschaft muss unabhängig sein. Noch nicht mal 5 Jahre später hat dann der Direktor von meiner Uni gesagt, Wissenschaft muss wirtschaftlich sein. Das war ein totaler Bruch. Welche Konsequenzen das hatte, das konnte ich mir damals noch gar nicht überhaupt vorstellen. Erst wenn man in diese Schiene dann reinkommt. Und da waren diese Strukturen auch schon extrem stark vorhanden. Und heute ist das so, dass diese Verschließung, das heißt, dass man damit Kapital macht, das führt dazu, dass das Ganze intransparent wird. Das heißt, dass man auch die Forschungsergebnisse nicht jedem publiziert oder verheimlicht, sondern es führt zu intransparent und das führt natürlich dazu, dass, dass man nicht mehr einsehen kann, wie es erstens gewonnen wurde oder man kann es eventuell die Ergebnisse auch gar nicht mehr so replizieren, weil man auch die Vorgänge nicht mehr, weil die Vorgänge nicht offengelegt werden. Zweitens führt das aber auch dazu zu Betrug. Das heißt, dass da etwas gemacht wird, um schnell natürlich die Ergebnisse zu erhalten, die gewünscht sind, aber man kann diese nicht mehr nachprüfen, ob es wirklich so ist, wenn alles geschlossen ist. Und diese Intransparenz ist heute sehr stark verbreitet und jede Studie, die man eigentlich heute so bekommen könnte über irgendwas, wo die Verfahren nicht offengelegt sind, wo die Transparenz nicht gewährleistet ist, muss man erstmal als Information dahinstellen. Als Information und dann muss man sich leider die auf den Weg machen, das selbst zu recherchen, um zu wissen, welchen Unterbau es hat. Und gut, es gehört eine gewisse Erfahrung dazu, ob man dann sagt, okay, diese Studie ist wirklich eine wertvolle Information oder ob man sagt, diese Studie ist absolut wertlos. Leider, also eine Studie sollte eigentlich wegweisend sein und sollte eigentlich eine Zusammenfassung sein und sollte eigentlich die Arbeit einem erleichtern, den Weg zu finden sozusagen. Das ist heute nicht mehr gegeben. Und dadurch ist schon in Zweifel gezogen, ob man eine Studie, die nicht transparent ist, wo die Quellen nicht offengelegt werden, wo die Verfahren und wie die Methode, die angewendet wurde, nicht transparent ist, also nicht aufgezeigt wird, dass man diese überhaupt als Grundlage heranziehen kann.
Okay, lass uns mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jetzt auf deine Lösungen richten. Du hattest ja gesagt, diese Open Echo Labs wäre so ein Ansatz. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Ist das nur ein Konzept oder gibt es da schon irgendwas?
Wir haben momentan, also die Anfangszeit von uns war gewesen, dass wir uns erstmal Gleichgesinnte natürlich treffen und natürlich, dass wir einen Platz bekommen. Also das Konzept der Open Source ist ja eigentlich schon über 30 Jahre alt und länger. Aber ich meine, 30 Jahre vor 30 Jahren gründete der Richard Stallman die sogenannte Open Software Foundation, woraus dann das sogenannte GNU-Linux und so weiter entstanden ist. Mhm. Also es funktioniert und es ist sehr gut, wie es funktioniert. So einfach Software zu programmieren, ist es mit Open Hardware leider nicht. Weil um zu programmieren, braucht man einen Computer, einen Internetanschluss, um praktisch seine Daten oder seine Skripte, die man programmiert, praktisch an andere zu schicken. Aber für Open Hardware benötigt man eine Werkstatt. Das heißt, wir brauchen Werkzeug, wir brauchen Räumlichkeiten, wo wir etwas aufbauen und die entsprechenden Programme, denn eine Open Hardware kann nur auf Open Source aufbauen. Mhm. Und die Open Source Software, die dazu zur Verfügung stand, die ist erst in den letzten 5 Jahren so weit entwickelt, dass man sie auch nutzen kann. Einer unserer Hauptwerkzeuge, womit wir etwas konstruieren, ist zum Beispiel FreeCAD. FreeCAD ist 2003 entstanden, aber lange Zeit ist da nie etwas Richtiges, Konkretes rausgekommen. Erst in den letzten 5 Jahren, kann man sagen, sind wirklich sehr gute Entwicklungsschritte nach vorne gegangen, so dass man wirklich damit arbeiten kann. Marcin Jakubowski, der 2003 ebenfalls die Open Source Ecology in Amerika gegründet hatte, hatte nicht die Möglichkeit gehabt, dann auf diese Software zurückzugreifen. Das heißt, er musste dann ebenfalls auf proprietäre Software zurückgreifen. Und das ist ein Problem. Wenn man Open Hardware entwickeln möchte, muss man die Software, womit man das aufbaut, auch Open Source, also freie Software halten. Denn man muss gewährleisten, dass auch andere Leute, die in Südamerika, in Afrika oder sonst wo sind, mit den gleichen Mitteln möglich und die Möglichkeit haben, daran mitzuentwickeln und das entsprechend abzuändern. Mhm. Und sie haben nicht das Geld, um Windows sich zu kaufen und dann für 4.000 Euro ein CAD-Programm zu installieren. Das heißt, der Unterbau bildet hier natürlich die Open-Source-Software. Und die Probleme, die wir dann zudem hatten, waren natürlich Räumlichkeiten. Wir haben versucht, natürlich mit Kommunen zusammenzuarbeiten. Es hat leider nicht gefruchtet, weil die Richtungen waren unterschiedlich. Die meisten hatten eine Back-to-the-Roots-Einstellung und die harmonierte leider nicht mit unserer Einstellung, dass wir mit dem, was wir jetzt haben, weitergehen, um die Technologie, die wir haben, zu verbessern, nachhaltig zu gestalten und die Konzepte, die wir auch haben im technischen Bereich und so weiter, zu entwickeln. Gut, jetzt haben wir seit etwa einem Jahr, seit 2014, nach zahlreichen Fehlschlägen, ein Stück Land durch Maximilian Lanze praktisch bekommen, 1,7 Hektar Land, worauf wir Räumlichkeiten haben für eine kleine Werkstatt und ein großes Haus, sage ich mal, für Fabrikation. Das heißt, ist uns freigestellt, was wir dort praktisch dann technisch umsetzen. Und wir haben dort auch die Räumlichkeiten, also wir haben da schon ein Büro eingerichtet, dementsprechend, um zu konstruieren, um auch Simulationen zu testen. Also es wird auf jeden Fall spannend werden, was wir in nächster Zeit daraus holen. In erster Linie sind wir momentan noch damit beschäftigt, sozusagen das Land, also aufzuräumen, weil es ist ein Stück von der ehemaligen DDR und da ist man leider nicht gerade pfleglich mit umgegangen. Aber das an Bildern, was ich gesehen habe, und ich stehe ja auch in Kontakt mit Maximilian, ermutigt einen einfach, dass wir in 3 Jahren etwa so weit sind, dass wir dort auch entsprechende Sachen entwickeln können. Ja, momentan sind wir leider noch in der Aufbauphase. Und ein anderes, worauf das Ganze natürlich beruht, ist unsere natürlich Infrastruktur. Wir benötigen Server, wir brauchen ein Netzwerk, worauf unsere Kommunikation, unsere Daten, die wir ablegen, natürlich gespeichert sind und die wir auch tauschen können, also verteilen können. Wir stehen eigentlich mit unseren Sachen noch ziemlich am Anfang. Und es hängt natürlich auch vom Engagement der Leute ab, die dort mitmachen. Ja, wenn es fertig ist, also das Ziel ist einfach, dass wir viele kleine Ecolabs oder große Ecolabs in Deutschland ein Verbund, ein Netzwerk sozusagen gestalten und dort die Möglichkeiten einrichten für Studenten, für Dozenten, für Professoren und Dozenten, unabhängige Forschung zu gewährleisten. Das heißt, dass wir dort Räumlichkeiten für Labore und so weiter einrichten, damit man auch dementsprechend in den Bereichen professionell und auf einem gewissen Level arbeiten kann.
Mhm. Hast du schon eine Vorstellung, um welche Themenfelder es am Anfang gehen wird?
Also ich bin Physiker und interessiere, oder mein Schwerpunkt liegt momentan im Bereich Windenergie.
Mhm.
Ein Themenfeld ist von uns natürlich Energietechnik. Das andere ist Agrartechnologie, obwohl wir offen sind für alles. Ja, also man kann auch gerne so etwas wie Permakultur bei uns reinbringen oder wie auch immer. Hauptsache es ist Open Source, das ist die Grundbedingung. Mhm. Und es ist natürlich nicht gegen den Menschen gerichtet, also keine Waffen.
Ja.
Ansonsten kann jeder, der darum bemüht ist, sein Wissen mit anderen zu teilen, auf unsere Seite gehen. Das ist die Open Source Ecology. Germany.de, kann sich ins Wiki einmelden, kann ins Forum gehen und seine Ideen dort kundtun, und sollte er soweit sein, also nicht nur das, was man in einer großen Werkstatt machen kann, sondern auch zu Hause, kann sich dann praktisch in der Wiki-Seite eine Seite reservieren für sein Projekt und dort seine Daten bzw. sein Wissen, was er hat, hinterlegen. Das kann anfangen von einem Flug für Pferde, okay, den man entwickelt hat, bis hin zur Hydroponik, vertikalen Windenergieanlagen oder was auch immer.
Wenn ich dich richtig verstehe, geht es also weniger darum, Technik zu entwickeln, die irgendwo marktgängig ist, sag ich mal, sondern Technik für Menschen, die also wirklich nötig ist.
Genau. Wir konzentrieren uns auf das Problem. Also Martin Jakubowski ist selber Teilchenphysiker, hat sogar den Doktortitel da drin. Und er hat 2002 gemerkt, er hat daneben auch noch eine Farm gehabt, dass seine Arbeit, die er dort leistet, nicht auf die Probleme, die diese Welt momentan in den Griff hält, angezogen ist. Und dass seine Arbeit nicht die Lösung ist, um die Probleme dieser Welt zu lösen. Und das war einfach für ihn der Ausstieg gewesen. Der zweite Schritt gewesen war für ihn gewesen, natürlich die Farm aufzubauen. Und dann hat er gemerkt, dass sehr viele Agrartechnologien nicht mehr zu haben sind, nur noch für Großfarmer. Und zweitens, dass die Teile sehr schnell verschleißen oder kaputt gehen. Und dass die Kleinbauern, die in Amerika keinen guten Stand haben, ja, müssen sich dann die Teile besorgen gegen sehr viel Geld, aber nicht in der Lage sind, diese selbst herzustellen. Und das war bei ihm der zündende Gedanke. Und genau so ist unsere Ausrichtung, obwohl, also ich meine, in Amerika ist man sehr auf konventionelle Landwirtschaft ausgelegt. In letzter Zeit gibt es einige Annäherungen an unsere Sachen, aber unsere Sache ist natürlich darauf aus, die Probleme, die wir derzeit haben, auch dementsprechende Lösungsansätze zu bieten. Das betrifft natürlich Agrartechnologie, das heißt die Lebensmittelherstellung. Wir möchten gerne jeden Mann in der Lage versetzen, selbst produktiv zu werden, das heißt, was Lebensmittel betrifft, was also autarke Lebensmittelversorgung, autarke Energieversorgung, wie man ein Haus baut, dementsprechend, wie es geheizt am besten wird oder am besten passiv sich selbst wärmt. Das sind einfach so Konzepte, die bei uns momentan am Vordergrund stehen und die wir auch als erstes in Pliefensdorf umsetzen. Dazu ist natürlich, wir konzentrieren uns auf einen hohen Wirkungsgrad, auf Effizienz, und natürlich das Ganze sollte modular und nachhaltig sein.
Mhm.
Und das möchten wir gerne in unsere Richtung ein bisschen so, das ist einfach unsere Richtung, die möchten wir auch fokussieren.
Mhm. Wie sieht es in 5 Jahren aus? Nehmen wir mal an, alles klappt.
In 5 Jahren hoffe ich, dass wir einige Ecolabs hier in Deutschland haben, dass wir unabhängige Forschung damit leisten könnten. Wir könnten zum Beispiel dann den Bauplan für eine vertikale Windkraftanlage anbieten, die sich jeder dementsprechend, falls ein Ecolab oder eine große Werkstatt in seiner Umgebung ist, diese selbst herstellen kann oder bei uns eben bauen kann oder wie auch immer, dass vielleicht mehr Menschen dazu ermuntert werden, selbst Nahrungsmittel überall zu bauen. Durch Hydroponik haben wir die Möglichkeit, wirklich an den Häuserwänden Kartoffeln und Erdbeeren oder was auch immer anzubauen und dass man damit auch die Möglichkeit besitzt, mitten in der Stadt ein Urban Farming mitzugestalten. Und nicht nur auf brachliegende Flächen, sondern auch auf an Häusernwänden oder auf den Dächern von Hochhäusern. Also dass der Mensch selbst in der Lage wieder ist, sich selbst zu versorgen in gewisser Hinsicht. Also in den Städten wie auch auf dem Land. Und dass vielleicht dadurch ein Bewusstsein entsteht zur Solidarität und Gemeinsamkeit, dass man zusammen die Probleme, die auf dieser Welt sind, zusammenlöst. Durch Gemeinschaft, durch Solidarität und dass man in der Lage auch ist, diese Sachen selbst herzustellen. Wenn alles klappt, dann haben wir in 10 oder 20 Jahren, sagen wir mal in 10 Jahren, eine Art Parallelwirtschaft, die außerhalb der Finanzwirtschaft existiert und diese eventuell nach einer gewissen Zeit ablöst, wenn immer mehr Menschen dazukommen und nicht nur Konsumenten sind und abhängig vom Finanzsystem, sondern sogenannte Pro-Konsumenten, dass sie nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Eine Gesellschaft, die also kreativ ist und selbst sich erhält und vielleicht auch den Sinn hat, wenn sie sieht, wie reichhaltig das Ganze dann ist, dass man so etwas wie Geld gar nicht mehr benötigt, weil wir alles haben und dieser Planet ist auch so reichhaltig und wenn wir es auch richtig managen, dann kann dieser Planet auch weit über 50 Milliarden Menschen ernähren, dass wir ganz von einer Finanzwirtschaft wegkommen und der Sinn zu arbeiten ist es dann einfach sein kreatives Potenzial zu nutzen, das jeder Mensch hat, aber momentan aufgrund der gesellschaftlichen Struktur nicht entwickeln kann. Jeder wird in diese Strukturen, Schule, Universität, Arbeit praktisch, also Job reingepresst und kann sich leider nicht dementsprechend frei entwickeln, dass er dann in die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten und auf der anderen Seite nicht mehr für Geld zu arbeiten, sondern für die Gemeinschaft. Das heißt, für uns alle, nicht nur für sich. Also das, was er tut, das tut er natürlich für sich, weil das seine Idee ist. Aber wir leben in einer Gesellschaft der Fremdversorgung. Das heißt, das, was ich hier heute mache oder wenn ich etwas programmiere, das tue ich nicht nur für mich, sondern in diesem Fall natürlich auch für die vielen anderen, die zum Beispiel dieses Programm nutzen.
Okay, ich danke dir.
Danke.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.